Heute zu Gast bei Behind the Sea Dennis Kollmann. Dennis ist CEO von Hermes. Hermes kennen die meisten da draußen, denn Hermes hat euch wahrscheinlich schon mal entweder ein Paket zugestellt oder eins für euch versendet. Das ist auch schon ein Stichwort, denn Dennis hat mir erzählt, sie haben zwei Kunden, einmal den Sender und den Empfänger. Und eine Challenge ist natürlich, dass sie nur mit einem davon einen Vertrag haben. Dennoch sind natürlich beide gleich wichtig. Wir haben später im Podcast auch darüber gesprochen, was noch so Challenges sind. Dabei ist ein Zitat speziell bei mir hängen geblieben und das ist folgendes. Wir müssen es schaffen, dich zum Dirigenten deiner Sendung zu machen. Wie das natürlich sich dann herkommend von Trends auf die Challenges und die Vorhaben von Hermes auswirkt, das haben wir alles im Podcast besprochen. Ja, und natürlich auch, wie Dennis in die Rolle gekommen ist. Er hat sich nämlich intern bei Hermes hochgearbeitet. Sehr spannende Story und natürlich sehr, sehr tolles Unternehmen. Ich freue mich auf die Episode. Los geht's mit Dennis Kollmann, dem CEO von Hermes. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Dennis, willkommen im Podcast.
Ja, danke für die Einladung und danke fürs Vorbeikommen.
Total. Ich bin hier in Hamburg bei euch. Du wirst gleich sagen, was du machst. Sonst frage ich meine Gäste natürlich auch immer so, woher kennt man euch? Wo hat man Kontaktpunkte zu euch? Bei euch ist es jetzt so, man muss gar nicht so viel sagen, weil man kann sich, glaube ich, Shopping-Erlebnisse ohne Lieferung und solche Themen gar nicht mehr vorstellen als normaler Mensch da draußen, ich zumindest. Also stell dich einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Dennis Kollmann, bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, wohne hier in Hamburg und bin CEO von Hermes. Nicht Hermes, ja, das ist immer wichtig, manchmal sozusagen vertun sich da auch Leute. Ja. Und wenn man bei Hermes anruft, dann gibt es auch vorher einen kleinen Disclaimer, wenn Sie mit dem Paketdienst Hermes sprechen möchten, dann bitte folgende Nummer. Das sind nämlich wir, also ich bin CEO von Hermes, wir liefern im E-Commerce bestellte Pakete.
Sehr cool. Wirst uns gleich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer auch mal ins Geschäftsmodell mitnehmen, wie viele Leute ihr seid etc. Aber erstmal deine Rolle, du kannst ja ein bisschen mal so zum C-Level was sagen oder was alles bei dir dran ist. Was macht denn der CEO bei Hermes?
Genau, also wir sind drei Geschäftsführer. Mhm. Ich als CEO habe gleichzeitig die Verantwortung für alle Sales-Themen, mhm. den Vertrieb, Marketing, unseren Customer Service und Strategie. Mhm. Und ich habe zwei hochgeschätzte Kollegen. Das ist zum einen Marco, unser COO, mhm. der wirklich alles, was mit Operations, LKWs, die fahren, kleine Ausliefervans, die fahren, die ganzen Sortierzentren etc., also alle Operations-Themen. Und Alex, unser CFO, der verantwortet alle, wir nennen das Service-Themen, Finance, HR, Legal etc. Und ja. Wir drei steuern gemeinsam mit einem relativ kleinen Team aus leitenden Mitarbeitern hier das Unternehmen.
Sehr cool. Marco haben wir gerade getroffen, den muss ich natürlich noch ansprechen auf seine Kaffee-Expertise. Und alle, die zuhören, können das wahrscheinlich jetzt dann auch machen. Grüße genau. Gehen raus.
Er kennt sich sehr gut mit Paketen aus und auch mit Kaffee.
Sehr gut. Sag uns doch mal, also ich glaube, man hat es verstanden, irgendwie, ihr liefert Pakete aus, aber was steckt da eigentlich so dahinter? Wie ist eigentlich so ein Unternehmen aufgebaut, was das machen muss? Ein großer Logistikanteil logischerweise, aber erklär mal so ein bisschen, wie sieht das aus?
Genau, also das klingt ja auf den ersten Blick relativ trivial. Man nimmt irgendwo ein Paket auf und ein bis zwei Tage später kommt es irgendwo an. Mhm. Wir haben aber ein extrem komplexes Netzwerk. Wir bewegen jeden Tag bis zu 2 Millionen Pakete. Okay. Und ich meine, jeder, der so ein Paket mal verschickt, weiß, das kostet je nach Größe irgendwie zwischen 4 und 5 Euro. Also ungefähr so viel wie eine Stunde parken in Hamburg. Und dafür bringen wir eine Sendung von Westerland auf Sylt bis zum Tegernsee. Ja. Also das ist eine irre lange Strecke und dazwischen sind eben wahnsinnig viele Konsolidierungspunkte, weil das natürlich nur funktionieren kann zu dem Preis, wenn wir maximal konsolidieren. Und jeden Tag sind Sendungsströme anders. Du hast eben vom E-Commerce gesprochen. Je nach Wetter bestellen Kunden unterschiedlich. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig zu forecasten, wie sieht eigentlich die Sendungsmenge, ich rede gar nicht über in 3 Wochen, ich rede über morgen aus. Mhm. Und wir müssen es aber schaffen, für die entsprechende Menge die kosten- und laufzeitoptimale Route für dieses Paket unter der Prämisse, wir haben eine gewisse Laufzeitvorgabe, wir wollen es kostenminimal machen jeden Tag quasi die optimale Route zu definieren. Das heißt, im Hintergrund läuft eine wahnsinnige Optimierungsmaschinerie.
Okay. Jetzt hatte ich schon gesagt, E-Commerce, ist das eigentlich der Hauptteil, den ihr macht? Oder was sind denn da noch so Fälle, wo man sozusagen auf euch zurückgreift?
Genau, also E-Commerce ist die absolute Mehrzahl unserer Sendung. Mhm. Wir haben noch, was wir nennen, unser sogenanntes Privatpaket, also C2C-Pakete. Ich subsumiere mal E-Commerce unter B2C. Du bestellst bei einem Otto, du bestellst bei einem Manufaktum oder bei einem Zalando. Das würde ich mal als B2C-Paket klassifizieren. Mhm. Dann gibt es sogenannte C2C-Sendungen. Du schickst mir was, ich schicke dir was. Mhm. Dahinter kann ein Geburtstagsgeschenk stehen. Dahinter kann aber im Grunde auch ein E-Commerce-Paket stehen, weil ja zum Beispiel das gesamte Thema Recommerce, ja, eBay, Vinted etc. Massiv wächst gerade. Das heißt, dieser C2C-Markt wächst ganz stark, aber eben wiederum getrieben über Business-Plattformen im Hintergrund. Daher kommt das meiste Wachstum. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar, ich nenne es mal Spezialitäten, wenn du zum Beispiel mit der Deutschen Bahn verreist und verschickst deinen Koffer als DB-Kuriergepäck, dann kommt ein Hermes-Fahrer, holt es ab und stellt das am Ende des Tages auch zu. Das heißt, das würde ich so unter Spezialitätengeschäft subsumieren. Mhm. Aber die absolute Majorität der Sendung kommt ganz klar aus dem E-Commerce. Und das ist auch der Wachstumstreiber nach vorne.
Macht Sinn. Also gibt es theoretisch auch so B2B-Cases, wo jemand sagt, ich verschicke jetzt irgendwie große oder irgendwelche Bauteile an Lieferanten oder sowas und dann oder?
Klar, also nimm mal Bauteile, also Ersatzteilversorgung von Autowerkstätten. Das Thema, wenn Reifenwechselsaison ist, werden wahnsinnig viel Reifen verschickt. Die gesamte Ausstattung von Filialen, vielleicht nicht so, wenn so ein Saisonwechsel ist, eine Erstausstattung. Da kommt meistens ein großer LKW, je nach Filialgröße auch mehrere. Aber so Restuffing von Filialen erfolgt ganz oft auch über Pakete. Ich glaube, jeder von uns, der mal im Einkaufszentrum war, hat diese Paketfahrer vor Augen, die da mit einer Sackkarre oder mit so einem Ziehwagen laufen und in jeder Filiale drei Pakete abgeben. Auch das ist dann das B2B-Segment. Mhm. Da gibt es andere, die da stärker sind als wir. Wir machen das auch. Ist für uns aber eher so ein arrondierendes Thema. Wir sehen uns ganz klar als den 2C-Spezialisten in Deutschland.
Okay, verstanden. Und wie kann man sich eigentlich vorstellen, so eure Kunden sind ja quasi, jeder, der quasi heute entscheidet, was zu verschicken, ist ja euer Kunde irgendwie. Aber habt ihr auch so richtig langfristige Kunden, die dann irgendwie länger mit euch irgendwie dann so zusammenarbeiten, wo man auch, also wie sieht das eigentlich aus so, ne?
Genau, also grundsätzlich sagen wir immer, wir haben eigentlich zwei Kunden. Das ist nämlich einmal der Versender und einmal der Empfänger.
Ja, okay.
Und unser Auftrag ist, für beide einen richtig guten Job zu machen, auch wenn wir nur mit dem einen Vertragsverhältnis haben. Also das ist unser ganz, ganz klarer Anspruch. Und dann gibt es, ich nenne es mal Gelegenheitsversender. Also du schickst deiner Tante ein Geburtstagsgeschenk.
Genau.
Das ist aber ein extrem geringer Anteil der Sendung bei uns im Netzwerk. Hm. Der Großteil sind wirklich große Online-Händler. Wir haben eben ein paar Namen genannt, mit denen wir dann über Jahre laufende Verträge haben.
Okay.
Teilweise arbeiten wir mit Kunden 20, 30 Jahre schon zusammen. Und vielleicht gucke ich einmal ganz kurz auf unsere Gesellschafterstruktur.
Ja.
Wir sind ja Teil der Otto-Gruppe. Mhm. Das heißt, unser Shareholder ist auch einer unserer größten Kunden.
Verstanden. Das heißt, bei solchen Kunden, da ist es dann vielleicht schon ein bisschen einfacher, Volumen zu forecasten, wie viel ich da jetzt jeden Tag von A nach B schippe. Aber bei so diesen Gelegenheitsleuten, das weiß ich ja nicht, kannst ja gar nicht.
Das wäre die allererste Annahme.
Ja.
Völlig kontraintuitiv ist es aber total anders.
Ah, verdammt.
Weil gerade, wenn du mit großen Händlern sprichst, dann sagen sie auch, dass ihre Nachfragekurve von Tag zu Tag teilweise um 20-30% changiert. Und das ist wirklich über Wetter, über welche Rabatte gibt es, was macht gerade der Wettbewerb, was passiert in der Konjunktur. Also es ist wirklich mega hart zu forecasten. Wir haben teilweise und nicht, also manchmal passieren ja Forecast-Abweichungen, weil dein Gegenüber keine Lust hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben durchaus Kunden, wo wir wissen, dass die extrem viel Kraft in das Thema Forecasting, Demand-Planning investieren und trotzdem hast du eine Abweichung von 20-30%. Mhm. Ich glaube, das ist einer der, je nachdem wie man es framen möchte, Herausforderungen oder Pains, die du hast, wenn du in so einem Endkundenbusiness unterwegs sind, dass da Nachfrage extrem schwer zu prognostizieren ist. Es gibt so ein paar generelle Trends. Also wir laufen jetzt Richtung Black Friday. Mhm. Natürlich wird da die Nachfrage massiv ansteigen. Die Million-Dollar-Question ist aber, wann geht denn das eigentlich los? Wir hätten ehrlicherweise letzte Woche schon damit gerechnet. Wir sind jetzt ja bei der Aufnahme ungefähr 10. November. Mhm. Wir hätten eigentlich letzte Woche schon mit einem massiven Anstieg gerechnet. Die Händler haben rund um Halloween ganz, ganz starke Rabatte gegeben. Es gab aber kaum Nachfrage, weil die Konsumenten, so ist meine Interpretation, eben alle hoffen, dass es Black Friday noch mal bessere Angebote gibt. Und das heißt, oh, 20% reicht nicht, vielleicht gibt es dann 30, ich warte mal ab.
Ja.
Und die gesamte Handelslandschaft versucht aber von diesem Big Bang Black Friday, weil das natürlich die gesamte Wirtschaft vor massive Probleme stellt. Also wenn da auf einmal doppelt so viele Bestellungen kommen wie normal, da müssen irgendwie deine Web-Frontends müssen damit umgehen können, deine Warehouses müssen das produzieren können, dann muss das irgendwie versendet werden. Und für so einen totalen Peakpunkt Kapazität vorzuhalten, ist eine mega Herausforderung. Von daher versucht eigentlich die gesamte E-Commerce-Landschaft gerade, diese Nachfragekurve so ein bisschen zu glätten.
Mhm. Macht auch Sinn, ja. So haben wir das auch gespürt in den letzten Wochen. Einige Häuser haben das auch, die sagen dann halt Black Weeks zum Beispiel und kündigen zumindest auch schon an, welche Gruppen dann in dieser Woche reduziert sind und so. Macht ja vollkommen Sinn. Ja, du hast schon ein paar Challenges und ein paar Trends angesprochen und da gehen wir gleich auch nochmal rein. Jetzt würde ich ganz gerne noch, um die Hermes-Story ein bisschen rund zu machen, kannst du ein bisschen Kontext geben, wie groß ihr seid, wie viele Leute und an welchen Standorten so das ganze Team hier verteilt ist?
Absolut. Wir machen ungefähr 1,6 Milliarden Euro Umsatz, liefern jeden Tag bis zu 2 Millionen Pakete. Und jetzt haben wir gerade über Black Week gesprochen. Da können das durchaus auch mal 4 oder 5 Millionen Sendungen werden, die wir bewegen an einem Tag. Es gibt ja immer Hin- und Rückwärtsströme. Das heißt, es ist schon eine sehr relevante Anzahl an Paketen, die wir da bewegen.
Ja.
Wir sind hier am Standort in Hamburg, am Headquarter, gut 1000 Leute. Wir haben deutschlandweit eigenes Netzwerk. Das heißt, wir liefern jeden Tag in jede Ecke von Deutschland. Und wenn ich sage jede Ecke, dann meine ich damit auch jede Hallig. Das ist unser ganz, ganz klarer Anspruch, dass wenn du bei Hermes bestellst, du zu einem sehr hohen Prozentsatz, egal wo du bist in Deutschland, am nächsten Tag dein Paket bekommst. Wir haben 6.000 Mitarbeiter in Summe über Deutschland verteilt und haben dann noch ungefähr 10.000 Kolleginnen und Kollegen, die in der Zustellung bei Servicepartnern für uns tätig sind.
Wow, das ist auf jeden Fall eine riesige Größeneinheit, nicht schlecht.
Genau, was ich nicht vergessen darf, und das ist eins unserer Key Assets, wir haben deutschlandweit 17.000 Paketjobs.
Okay.
Also Nähe ist total wichtig. Und in Großstädten bist du damit, hast du alle 700 bis 800 Meter einen Hermes Paketjob. Das heißt, wir versuchen es über digitale Tools extrem convenient zu machen, mit Hermes zu versenden und dann aber auch die relevante Nähe zu schaffen. Also entweder kommen wir zu dir nach Hause, aber gerade was das Thema Privatpakete oder Retouren angeht, versuchen wir eben Drop-off-Points in deiner Nähe sicherzustellen und ergänzen das Netz an diesen Paketshops eben auch über eigene Locker.
Cool. Du, dann schauen wir uns mal an, wie bist du da eigentlich hingekommen? Wie wird man denn CEO hier? Fangen wir mal da an, wo du sagst, da muss man anfangen, dass man es versteht.
Ich glaube, die Überschrift, das ist eine totale Verkettung von Zufällen.
Okay.
Also ich fange mal ganz vorne an. Ich habe in Münster BWL studiert. Da gibt es immer einmal im Jahr im Schloss das Symposium Ökonomikum. Das habe ich mitorganisiert. Und da saß durch Zufall beim Abendessen jemand von Hermes neben mir. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Und irgendwann hat er gesagt, sag mal, haben Sie nicht Lust, bei uns ein Praktikum zu machen? Dann habe ich gesagt, boah, ich gehe jetzt irgendwie demnächst ins Ausland. Ich habe 4 Wochen. Da meinte er, 4 Wochen ist doch okay. Let's start from there.
Cool.
So. Ja. Also die Tatsache, dass ich überhaupt mit Hermes in Kontakt gekommen bin, war ein mega Zufall. Ich wäre sonst wahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen, mich hier zu bewerben, weil es einfach sozusagen, ich hatte das nicht im Scope, das Unternehmen Hermes. So, jetzt kann man daraus schon ablesen, wenn man mich sieht, weiß man, ich bin schon ein bisschen älter, 48 habe ich eben gesagt. Das heißt, ich bin schon relativ lange hier. Ich bin mittlerweile seit gut 20 Jahren hier, weil ich dann hier war und habe dann auch meine Diplomarbeit hier geschrieben. Und ich fand es mega cool, weil wir sagen immer, wir sind groß genug, um relevant zu sein, aber klein genug für extrem schmale und schnelle Entscheidungswege. Und wir sind ja gerade hier einmal rumgelaufen. Du hast hier unser Headquarter gesehen, das ist quasi ein Gebäude. Und egal, was wir bei Hermes steuern wollen, wir können das hier entscheiden. Und im Zweifel gehe ich einmal nach nebenan, da sitzen Marco und Alex. Und wenn wir drei uns einig sind, und dann holen wir einmal kurz unser Führungsteam ab und dann können wir hier relativ schnell sehr relevant Themen verändern und auch kurzfristig. Also natürlich, ich habe es eben gesagt, 10.000 Zusteller, ja, da funktioniert nichts per Rundschreiben. Du brauchst natürlich IT-Lösungen.
Klar.
Leute müssen über Scanner gut geführt werden. Wir haben in der Vergangenheit mal ab und an versucht, so Hauruck-Nummern zu implementieren. Das klappt dann immer 2 Wochen. Und dann vergessen es die ersten, ja. Also sozusagen, das ist total wichtig, gut belastbare Prozesse zu haben. So, das hat mich damals begeistert.
Okay.
Ich habe hier angefangen dann im Marketing, habe 2 Jahre lang Marketing gemacht, bin dann in die Operations gewechselt, habe mich wirklich um Prozesse an den Depots gekümmert, habe das Paketjob-System mit aufgebaut, Bin dann nach 8 Jahren ins Sales Ressort gewechselt, habe mich, das war ein totales Experiment. Auch da sieht man wieder, wie Hermes so tickt. Ja, da ist so ein Typ, der hat irgendwie studiert, hat da ein bisschen Marketing gemacht, hat sich dann um operative Prozesse gekümmert und auf einmal gibt man dem eine Bereichsleitung für das Thema Key Account. Dann habe ich mit Kunden wie Otto, H&M, Zalando, Amazon zusammengearbeitet, hatte ein gutes operatives Know-how, hatte, glaube ich, auch irgendwie einen Gedanken, wie man so mit Kunden umgeht. Aber das war meine erste kundenführende Rolle. Das war schon auch eine gewisse Risikobereitschaft. Sozusagen keine, zwar eine Kaminkarriere innerhalb des Unternehmens,
ja,
aber sozusagen durch alle Instanzen und durch alle, durch wirklich alle Möglichkeiten einmal durch. So,
ja.
Das habe ich 6, 7 Jahre gemacht, bin dann hier in die Geschäftsführung gewechselt als CSO und bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr CEO.
Cool. Also echt sehr interessante Story. Wie du schon gesagt hast, da muss Hermes natürlich irgendwo auch Risikobereitschaft mitbringen. Aber wenn du jetzt so zurückdenkst vom Praktikum bis jetzt, gab es irgendwo Momente, wo du gesagt hast, dass die waren vielleicht auch entscheidend, dass es dann in Richtung C-Level ging für dich? Oder sagst du, nö, das hat sich wirklich alles so, wie du gesagt hast, so Verkettung von Zufällen ergeben?
Naja, also mein Lieblingsspruch in dem Kontext ist immer, luck is when preparation meets opportunity. Also natürlich musst du vorbereitet sein. Was meine ich mit vorbereitet? Du musst irgendwie ein gewisses Mindset haben, du brauchst eine gute Ausbildung, du musst deine Themen gut machen, ansonsten kriegst du nie eine Visibilität. So, das kannst du selber herbeiführen. Ich glaube, du brauchst aber dann auch dieses Opportunity-Thema. Es muss sich halt ein Zeitfenster, eine Tür öffnen. Und ich glaube, retrospektiv war ich aus Versehen relativ häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja? Ich habe aber auch immer das Glück gehabt, Leute zu haben, die dafür gesorgt haben, dass ich da war. Also ich hatte an jeder Stelle der Karriere immer jemanden protegiert, klingt irgendwie so, das klingt so nach Boys Club, ja, das ist sozusagen, das klingt irgendwie falsch, aber ich hatte eben immer einen, der gesagt hat, pass mal auf, ich nehme dich jetzt mal ins Schlepptau und wir kriegen das schon gut hin, der dich dann auch entsprechend platziert. Und ich erinnere mich an eine Situation, da saß ich bei unserem damaligen CEO im Büro und der sagte, Mensch, lass doch mal über deine weitere Entwicklung sprechen. Und ich wusste, es werden 2 Rollen frei. Das eine war eine Sales-Rolle und das andere war eine operative Bereichsleiterrolle.
Okay.
Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, für welche er mich vorsieht. Und so richtig wusste ich eigentlich auch nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ja, okay. Das eine war näher an dem, was ich vorher gemacht habe. Das andere war eigentlich eher das, nämlich das Sales-Thema, worauf ich mehr Bock hatte. Und dann fragte er, ja, Mensch, sozusagen, Sie wissen ja, da gibt es irgendwie 2 Rollen. Und wo wollen Sie sich denn mal hinorientieren? Und weil ich halt nicht wusste, wofür er mich vorsieht, bin ich total rumgejobbert. Ja, meinte, ich könnte mir das gut vorstellen, aber auch hier. Und müsste man mal sehen und so. Und dann sagt er, jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Quatsch. Ja, Sie gehören irgendwie in Sales und da wollen Sie doch auch hin. Und dafür sehen wir Sie auch vor.
Okay.
Sozusagen, das heißt, da hat mich einer ein Stück weit im Nachhinein goldrichtig gestoßen. Ich selber hätte mich vielleicht näher an dem orientiert, wo ich mich mehr zu Hause fühlte, wo ich dachte, okay, da habe ich einen größeren Erfahrungsschatz. Das ist so ein bisschen der, nicht safe haven, aber safer haven. Ja? Also von daher, du brauchst immer Leute, die dich an eine Position bringen.
Ja.
Und dann musst du auch Leute haben, zumindest in meinem Falle, die dir ein bisschen helfen zu springen. Und da habe ich einfach das totale Glück gehabt, dass immer Menschen da waren, die das für mich, mit mir unterstützend getan haben.
Ja, ey, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein Tipp, den wir gar nicht so oft drin haben, dass man ja auch immer Leute braucht, die einen sozusagen dann in die nächste Rolle mitnehmen und entwickeln und in die richtige Richtung schubsen. Wenn man denn dann, wie du gesagt hast, relativ häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ja,
ja, und da komme ich wieder zurück, ist Preparation meets Opportunity. Also wenn du natürlich irgendwie immer nur in deinem Büro sitzt und irgendwie dich nicht zeigst, dann passiert das halt nicht. Also es ist immer eine Kombination. Aber das eine ohne das andere geht nicht. Du kannst, glaube ich, der coolste Typ sein und den besten Job machen. Und es kann einfach sein, die Tür tut sich nicht auf. Ich hatte eben das Glück, dass das bei Hermes für mich immer geklappt hat. Darum bin ich auch noch hier. Und ich glaube, es gibt aber auch Situationen, wo man merkt, ach krass, ich strampel jetzt hier 3, 4 Jahre und irgendwie, ich habe jetzt meinen Job verstanden und ich kann das und ich habe die Impulse, die ich setzen konnte, gesetzt. Und ich habe auch offen kommuniziert, dass ich jetzt eine Veränderung brauche. Es tut sich aber nichts. Dann muss man aus meiner Sicht aber eben auch den Schritt aus dem Unternehmen herausgehen. Und wie gesagt, und bei mir war halt das Glück, ich habe hier alle 3 bis 4 Jahre eine neue Rolle bekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier.
Ah, okay. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Also gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, ich würde mal gerne was anderes machen oder so? Und
Voll. Also ich finde es auch total wichtig, eine gewisse Selbstreflexion zu haben und sich auch externes Sparring zu holen. Natürlich frage ich mich alle 2 bis 3 Jahre sehr bewusst, bist du eigentlich noch hier, weil es irgendwie bequem ist? Oder bist du noch hier, weil du das Gefühl hast, was verändern zu können? Und ich hoffe, ohne mir selber zu sehr in die Tasche zu lügen, habe ich es bisher immer mit, du kannst richtig was verändern, beantwortet. Und ich meine, wenn ich mal irgendwie die letzten 18 Monate zurückschaue, ich bin hier in die Rolle des CEOs gekommen, wir haben eine Mega-Transformation angestoßen, wir haben ein relativ großes Beraterteam hier reingeholt von einer großen Strategieberatung und drehen im Grunde gerade einmal das Unternehmen von links auf rechts. Ja, also das ist auch immer die Frage, wie schnell kannst du so eine Transformation machen? Du musst ja immer gucken, wie kriegst du alle mitgenommen und so weiter. Aber also ich glaube, ich hatte noch nie eine so krasse Lernkurve wie in den letzten 12 Monaten. Von daher, ich glaube, wenn man für sich selber feststellt, ich habe diese Lernkurve nicht mehr und es wird irgendwie langweilig, dann brauchst du halt eine Veränderung, weil ich merke halt immer, wenn mir langweilig ist, bin ich auch nicht gut. Also ich brauche eine gewisse Grundanspannung. Ansonsten, zumindest ist es bei mir so, performe ich halt auch nicht. Wenn ich auf die Bühne gehe für einen Vortrag und bin mega entspannt, dann wird das nicht gut.
Ja,
Ja, also
verstehe.
das, und man muss das aber für sich selber auspegeln, weil wenn die Anspannung zu hoch ist, dann, zumindest jetzt sozusagen auch wieder bezogen auf mich, ist die Performance halt auch nicht gut.
Okay, got it. Ja, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen. Challenges, hast du schon eine angesprochen. Was sind denn gerade so die Challenges eines Hermes-CEOs? Also was treibt dich rum? Was sind so die Top eine und wahrscheinlich die Top zwei, drei Sachen, die dich beschäftigen?
Ja, also wir hatten die letzten Jahre ein relativ schwieriges Marktumfeld. In Covid ist das Thema E-Commerce total durch die Decke gegangen. Klar, gab einen Lockdown etc. Und alle Händler und auch alle Logistiker haben antizipiert, krass, ist jetzt der Knoten für E-Commerce in Deutschland geplatzt und das Wachstum, was wir sehen, geht jetzt so nach vorne weiter. Also niemand war natürlich so blauäugig zu glauben, dass sich Sendungsvolumina wie im Lockdown weiterentwickeln. Aber wenn ich mir zum Beispiel UK anschaue, dann ist die E-Commerce-Durchdringung im Markt 10 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Und ich hätte schon unterstellt, dass wir nicht wieder auf das Vor-Corona-Niveau zurückfallen, sondern dass mehr Leute jetzt E-Commerce ausprobiert haben und weiter online bestellen. Aber nach diesem totalen Corona-Hype ist die Menge im Grunde wieder auf das Vorniveau zurückgefallen. Parallel hat, das haben wir, glaube ich, alle verfolgt, Amazon, die vorher nur auf externe Dienstleister gesetzt haben, ein eigenes Netzwerk hochgezogen und haben einen Großteil ihres Volumens ingesourced. Und Amazon ist nun mal der größte E-Commerce-Player in Deutschland.
Klar.
Das heißt, du hattest quasi einen Double Dip. Alle haben in Kapazität investiert, in der Erwartungshaltung, das Wachstum geht weiter. Die Menge ist aber runtergefallen und zusätzlich hat der größte Marktteilnehmer einen Großteil seines Volumens aus dem Markt rausgezogen. Das heißt, alle hatten auf einmal ein riesen Auslastungsthema, nämlich also im negativen Sinne. Vorher wussten wir nicht, wie wir das Wachstum managen sollen und dann bist du ins andere Extrem gefallen und keiner wusste, wie sie seine Netzwerke füllen. Und am Ende ist so ein Paketnetzwerk so ähnlich wie das Netzwerk, ich vergleiche es mal mit der Deutschen Bahn. Die Züge fahren, egal ob da einer drin sitzt oder 100. Ja, das heißt, es war eine Situation, wo jeder versucht hat, irgendwie sein Netzwerk zu füllen und obwohl die Kosten gestiegen sind, die Preise pro Paket gesunken sind. Das
Verstehe.
heißt, jeder Paketdienst in Deutschland und inklusive uns ist halt in ein massives Ergebnisproblem gefallen. Und ich habe eben die Transformationen angesprochen. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier ein großes, je nachdem, wie man das framen möchte, Restrukturierungs- oder Transformationsprogramm angestoßen, um eins einfach auf diese neue Realität einzustellen. Und für mich ist Restrukturierung ein ganz kleiner Teil dieses Programms. Denn Cost-Cutting hat aus meiner Sicht noch nie ein Geschäftsmodell gerettet. Das heißt, ja, du musst kurzfristig Kosten reduzieren, damit du wieder Luft zum Atmen bekommst. Aber das Thema alleine wird dich nicht retten, sondern du musst ja aus Kundensicht, und ich komme wieder zurück, Auftraggeber und Empfänger, Sicht relevant sein. Ansonsten kriegst du, egal wie günstig du bist, irgendwann keine Aufträge mehr. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz große Wachstumskomponente, wo wir Services verbessern wollen, etc., aber eben auch einen Teil Kosten reduziert haben und Kosten heißt eben auch Personalkosten. Was natürlich für mich, ich habe es eben gesagt, ich bin 20 Jahre hier, ich kenne fast alle Mitarbeiter hier im Headquarter und dann so eine Personalreduktion zu machen, ist nicht einfach, aber notwendig. Und ich glaube, die Frage ist, wie man damit umgeht und wie offen man kommuniziert. Und das zu kombinieren mit diesen Wachstumsimpulsen und wann ist eigentlich Zeit für Kostensenkung und wann allokierst du auch wieder Geld auf Wachstum? Mhm. Das ist für mich, und ehrlicherweise ist meine erste große Transformation, ist für mich somit die größte Challenge. Wann stehst du auf welchem Gas gerade?
Okay, verstanden. Gibt's so an, also Trends können wir auch gleich noch ein bisschen drauf reingehen, aber was gibt's so für Themen, wo du sagst, das macht dir vielleicht gerade auch so am meisten Hoffnung oder auch davor hast du am meisten Angst? Vielleicht können das so Chancen sein oder auch Risiken. Gibt's da irgendwas, was du nennen würdest?
Also jetzt ist ja die Frage, worauf ich das beziehe, auf mich persönlich, aufs Unternehmen, auf Deutschland.
Sozusagen. Ja, ja,
gut, ja. Gibt's ja verschiedene Dimensionen, aber ich beantworte mal für Hermes.
Ja.
Da sehe ich nach vorne massivste Chancen. Also wir haben gerade wahnsinnig viele Digitalisierungsoffensiven live genommen, die einfach den Service für unsere Kunden massiv verbessern.
Okay.
Ja, also Hermes, so mal vor 10 Jahren waren wir eher so der Preisführer im Markt. Aus der Ecke haben wir uns massiv weiterentwickelt. Es gab vor ein paar Monaten einen großen Markencheck auf Sat.1.
Mhm.
Den haben wir in jeder Kategorie gewonnen oder waren unter den, also sagen, einmal gab es 2 Gewinner. Ja, von daher haben wir nicht alleine gewonnen, aber in allen anderen Kategorien waren wir alleiniger Sieger.
Ja.
Was auch nochmal zeigt, wie wir unseren Service schon verbessert haben. Mhm. Was wir gerade merken, ist, dass nur eine Serviceverbesserung nicht direkt zu einer Imageverbesserung führt, sondern du musst halt sehr lange guten Service zeigen, bis so Themen wie Weiterempfehlungsquoten und so weiter sich verändern. Aber wir sehen eben schon die faktische Verbesserung des Service.
Okay.
Daran, das ist für uns aber Ansporn, weiter besser zu werden, sich jetzt nicht auszuruhen, sondern wir launchen gerade weitere neue Initiativen. Und wenn sich das dann auf Image überträgt, dann ist die Wachstumschance für uns gigantisch. Und wir sind halt nach wie vor auch in einem wachsenden Markt. Ich bin fest davon überzeugt, dass E-Commerce weiter wachsen wird. Zum einen aus einem Nachfragewachstum, zum anderen aber, und das tut mir weh, weil ich gerne auch stationär einkaufe, glaube ich, wird sich weiter Nachfrage von stationär in Richtung E-Commerce verlagern. Da müssen wir nur in die Nachbarländer gucken. Die E-Commerce-Durchdringung ist in fast jedem Land deutlich höher als in Deutschland, in den Niederlanden, in UK. Da gibt es ganz, ganz viele Länder, in Polen, die uns da zeigen, wo die Reise für uns hingeht.
Ja, total. Ich glaube auch, dass dieses stationäre und dann E-Com-Thema noch mehr zusammenwächst. Ich merke es auch so an vielen Use Cases, dass ich zum Beispiel in die Stadt gehe. Jetzt habe ich letztens einen Staubsauger zum Beispiel neuen gekauft.
Bei Otto hoffentlich.
Ja, natürlich. dann ist natürlich die Frage, das ist ja schon dann auch ein Invest, sage ich mal. Das, wenn man sich da einen guten holt, dann ist das schon etwas teurer. Ob man den einfach nur bestellt, dann muss man wieder zurückschicken. Ist auch ein bisschen, sage ich mal, dann Aufwand. Dann bin ich in die Stadt gegangen, habe den mir angeguckt und habe ihn dann von zu Hause bestellt sozusagen. Das ist ja auch so ein Fall, wo sich dann wahrscheinlich auch der stationäre Handel vielleicht auch darauf anpassen wird, dass vielleicht mehr Leute auch solche Sachen machen und dann vielleicht halt ihr Online-Geschäft ausbauen und ihren stationären vielleicht eher so auf, ich probiere was aus und ich habe da irgendwie so ein Erlebnis irgendwie in der Stadt, um was zu testen, weniger um jetzt dann auch den Kauf dort zu tätigen. Ja, das könnte ja so ein Trend sein. Ja.
Genau, ich glaube, die Customer Journey wird sich massiv verändern und du siehst, finde ich, schon bei vielen Online-Playern, dass sie so Experience-Welten bauen, da gibt es Beratungsvideos zu den Staubsaugern, da gibt es Kunden, da gibt es Expertenteams. Und genau dieses Zusammenwachsen von stationär und online. Ich bin relativ häufig, wir haben auch eine sehr breite Kundenbasis in China. Bin mindestens einmal im Jahr selber vor Ort, um mir A, um diese Kunden zu treffen, aber B, ehrlicherweise auch als massive Inspirationsquelle. Und wenn du da durch so Shopping Center läufst, zum einen ist jedes zweite Ladengeschäft mittlerweile mit Autos belegt. Das ist völlig krass. Wo du brillante Showrooms hast, wo sie dir die Autos zeigen, die du dann anguckst und da bestellst. Zum Teil eben auch wie bei Xiaomi, hast du halt ein Showroom, wo du von Föhn über Powerbank und Auto alles kaufen kannst. Da steht halt so ein Auto daneben, weil für die ist Auto ja auch einfach Consumer Electronics.
Ja, klar.
Das sind eben reine Showrooms und die haben ganz kleine Lagerflächen und du kriegst es dann halt einfach nach Hause geliefert. Also ich teile deine These, das wird immer mehr zusammenwachsen.
Ja, total. So, was sind denn so Trends? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel so als einer der beiden Kunden von dir sozusagen Sender-Empfänger sehe, dann, wenn ich jetzt was bestelle, klar, dann will ich irgendwie immer Updates haben und ich will sehen, wo ist es gerade und idealerweise auf die Minute genau wissen, wann es kommt und am besten kommt es heute oder gleich oder wie auch immer. Mhm. Sind das so die Trends? Und auf der anderen Seite, wenn ich was verschicke, klar, man ist dann manchmal nicht zu Hause oder man muss dann irgendwo hingehen. Das wäre natürlich alles super bequem, wenn es einfach nur jemand kommt, holt es ab, ist weg und in beide Richtungen wahrscheinlich. Sind das wirklich so die Trends oder was siehst denn du so sozusagen?
Genau, also ich glaube, also es gibt immer zwei ganz große Leitplanken und das ist das Thema Convenience versus Kosten. Ich hatte eben gesagt, wenn du so ein Privatpaket von uns verschickst, ja, Westerland zum Tegernsee, irgendwie 4 bis 5 Euro und überlegst, da gibt es irgendwie einen Paketshop, der das annimmt und dann gibt es irgendwie 3 Sortierschritte dazwischen und ganz viel Transport. Natürlich sagen, würdest du dir oder würde sich jeder Kunde im Zweifel wünschen, dass egal, wo ich gerade bin, ja, ich entscheide das eine halbe Stunde vorher und dann kommt einer dahin und bringt mir die Sendung dahin. Das gibt's auch, aber mein alter Chef hat immer gesagt, Taxi fahren, aber Bus bezahlen geht halt nicht. Ja? Von daher müssen wir diese beiden Antipoden der Skala müssen wir halt immer gut managen. Und ich glaube, was total klar ist, ist einer der absoluten Megatrends ist das Thema Transparenz. Und du hast gerade gesagt, ich möchte eigentlich wissen, wo mein Paket ist. Ja. Und ich glaube, dein zweiter Halbsatz zu sagen, ich möchte eigentlich viel lieber wissen, wann es kommt, das ist der entscheidende Punkt. Und da legen wir im Grunde unsere gesamte Kraft drauf, weil wir immer das Thema Kundenzufriedenheit steht für uns an allererster Stelle. Und wir müssen es schaffen, Kundenzufriedenheit zu maximieren und Kosten in dem Kontext zu optimieren.
Verstanden.
Das heißt, wenn wir es schaffen, dir jederzeit zu sagen, wann kommt dein Paket und du die Option hast, bis kurz vor der Zustellung zu sagen, bring's mir nach Hause, ich bin doch nicht da, leg's bitte vor der Haustür ab oder bring's bitte in einen Paketshop meiner Nähe. Und das nicht generell, weil ich habe es eben gesagt, die E-Commerce-Durchdringung wird steigen und du wirst mal ein iPhone bestellen. Da möchtest du wahrscheinlich nicht so gerne, dass das bei dir vor der Tür abgelegt wird. Wenn du dir irgendwie 3 Paar neue Socken bestellt hast, ist es dir im Zweifel relativ egal. Wenn du aber gerade 30 Kilo Hafermilch bestellt hast, die möchtest du auf gar keinen Fall aus einem Paketshop abholen. Wohingegen irgendwas, wo du sagst, hey, pass auf, ich brauche das irgendwie in 2 Wochen, das sind die neuen Aufstecker für meine Zahnbürste, bring das in einen Paketshop und ich hole es mir da ab, wann ich's haben will.
Verstehe.
Und auf der anderen Seite, wenn du gerade deine Zähne putzen willst und merkst, ich habe keine Aufstecker mehr, dann ist auf einmal für denselben Artikel dein Zeitbewusstsein ganz anderes und du sagst, ey, ich brauche die heute Abend. Also sagen, was habe ich versucht mit diesem Bild zu kreieren? Bei einem Empfänger und teilweise bei der gleichen Warengruppe, Aufstecker für Elektrozahnbürsten, hast du völlig unterschiedliche Zeitempfinden. Das heißt, wir müssen, oder Dringlichkeitsempfinden, wir müssen schaffen, dich zum Dirigenten deiner Sendung zu machen. Und zwar nicht, indem du uns eine generelle Abstellgenehmigung gibst, sondern indem du uns je nach Sendung und persönlicher Situation sehr kurzfristig sagen kannst, wo möchtest du die Sendung hinhaben. Und das müssen wir so schaffen, dass nicht der arme Zusteller oder die arme Zustellerin 3 Stunden hinter dir herfährt, um dich irgendwie bei Rewe zu treffen oder einem anderen Einkaufsdienstleister deiner Wahl, weil dann kommen wir kostenmäßig nicht hin. Wenn wir das aber schaffen, so intelligent zu machen, dass wir damit vergebliche Anfahrten bei dir minimieren, dann bringe ich wieder diese beiden Antipoden, Kosten und Convenience, in ein gutes Gleichgewicht. Und das ist die Herausforderung, die wir gut managen müssen. Und die wir, ich habe eben so ein paar Services genannt, ja, das Thema Zeitfenster, das Thema Umverfügung bis kurz vor Zustellung etc., die wir gerade launchen, damit wir genau das gut in Einklang bringen.
Sehr spannend. Ja, ich freue mich schon drauf und man sieht ja auch, dass dieser Trend, den da ihr erzeugt mitunter und auch natürlich so große E-Com-Player, dass man immer weiß, wo alles ist, das schwappt auch in die B2B-Welt über. Ich glaube, das ist so ein genereller Trend. Man möchte einfach wissen, was passiert gerade. Man möchte nicht einfach eine Bestellung aufgeben oder irgendwas kaufen, was buchen, einen Service abrufen und dann hört man einfach 2 Wochen zum Beispiel nichts. Ich glaube, das ist so ein generelles Thema. Ja, du, hey, dann machen wir doch den Podcast noch rund, C-Level-technisch. Was sind denn so vielleicht für dich Best Practices, Learnings aus der Zeit im C-Level? Gibt es irgendwelche Tagesroutinen, Alltagsrezepte, die du hast? Irgendwelche Sachen, die du mit den Zuhörenden teilen kannst?
Ich habe das Wichtigste, was ich immer versuche, ist, ist eine totale Binse, weil man hört das immer, aber auf einmal merkt man an sich selber, oh shit, stimmt. ist total wichtig, dir ehrliche externe Feedbackgeber zu holen. Also daran arbeiten wir hier ganz massiv, dass du einfach immer so eine Art Sounding Board hast, wo du weißt, was treibt die Leute gerade um, war das, was du gerade kommuniziert hast, wo du irgendwie lange dran gefeilt hast und denkst, boah, mega krasse, coole Botschaft. Ja, und dann rufen dich aber hinterher 3 Leute an und sagen, ganz ehrlich, ich habe nicht richtig verstanden, was du jetzt wirklich von mir wolltest.
Okay.
Das ist total wichtig, weil ansonsten gehst du hinterher wieder in dein Büro, hast ein totales Hochgefühl, ja, und bei der Hälfte deines Auditoriums ist das nicht angekommen.
Okay.
Das ist total wichtig und das ist schwierig und ich bin mega froh. Jetzt sagen, eigentlich müssen die Frage ja die anderen Leute beantworten, aber ich glaube, dass wir das haben. Das ist total wichtig. Mhm. Und dann, ich habe ja auch ein paar vorherige Episoden des Podcasts gehört, also wann immer ich, ist eine Empfehlung.
Ja, ja. So, da gehört perfekt, immer, wie danke, danke.
Da gibt es ja im Grunde auch zwei Lager. Ein Lager, das sagt, nee, irgendwie Routinen, One-on-Ones zu planen mit deinen Directs und so, das ist irgendwie total oldschool. Mhm. Ja, ich mache das irgendwie alles auf Zuruf. Mhm. Oder du hast halt ein ganz klares Routinenregularium. Und immer wenn ich höre, dass Leute sagen, nee, ich manage das komplett ohne, versuche ich das mal wieder eine Zeit lang und stelle aber fest, zumindest in meiner Persönlichkeitsstruktur, fällt dann total viel durchs Raster, weil du dann mit den Leuten total viel konkrete Themen löst. Aber diese Zwischenthemen, sag mal, deine Teamstruktur, wie läuft das eigentlich? Wie ist die Stimmung im Team? Was passiert da? Worauf müssen wir achten? Was sind eigentlich so Themen, die wir setzen wollen? Also bei mir fällt das durchs Raster, wenn ich keine klare Routinenstruktur habe. Das heißt, ich mache das jetzt auch nicht jede Woche oder so, aber mindestens einmal im Monat jeden meiner Directs ohne harte operative Agenda zu sehen. Natürlich gehen wir auch durch Zahlen und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Ja, wir müssen wissen, wo das Geschäft steht. Und wir sind einfach hier, wir haben einen sehr hohen Umsatz mit einer relativ schmalen Umsatzrendite. Das heißt, es ist total wichtig, das Geschäft sehr eng zu managen. Und wir haben jede Woche hier, wo wir anderthalb Stunden mit dem gesamten Managementkreis zusammensitzen. Wir gucken auf die Zahlen, wir gucken auf die Kosten, wir gucken auf die Performance. Also super wichtiges Geschäft, tiny, tiny, in jedem engmaschigen Detail zu managen. Aber ich finde, wir müssen auch Zeit haben, um das Geschäft zu entwickeln. Und das Geschäft entwickelt sich nur, wenn die Teams sich gut entwickeln. Von daher bin ich eher der Typ, der weiterhin auf One-on-One setzt und experimentiere aber immer wieder, wenn ich eben sozusagen, auch das wäre dann Nummer drei, dabei sollten wir es dann wahrscheinlich auch bewenden lassen, sich externe Impulse immer wieder zu holen, zu sagen, ist eigentlich die Routine, die sich bei mir eingeschliffen hat, ist die richtig? Ja. Das zu hinterfragen, was Neues auszuprobieren und entweder das eigene Verhalten zu adaptieren oder dann zu sagen, habe ich probiert, hat sich für mich nicht als gut herausgestellt, wenn man es ausreichend lange probiert hat, denn, also ich meine, wir sind halt alle irgendwie absolut in Routinen geübt, ja, dass es nach dem ersten Mal nicht besser ist als vorher, ist, glaube ich, klar. Also man muss ausreichend Zeit eingeplant haben, Neues zu probieren.
Sehr gut. Cool. Vollgepackt mit Tipps. Hat sehr viel Spaß gemacht. Was würdest du denn machen, wenn man dir die Businesswelt verbieten würde und jetzt sagen würde, das kannst du, darfst alles nicht mehr machen? Was würdest du dann machen?
Ich glaube, es wäre die Horrorvorstellung meiner Familie, wenn ich auf einmal irgendwie das zu Hause organisieren würde. Die sind ganz froh, dass ich zwischendurch mal weg bin. Ich hoffe, die freuen sich auch, wenn ich mal da bin. Aber mein Traum wäre natürlich dann, irgendwie, wir haben initial über Kaffee gesprochen. Mhm. Ja, irgendwie so bei uns, ich wohne etwas dörflicher, ein schönes Kaffee kombiniert mit einer Winebar vielleicht zu machen. Ja. Müsste ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mein eigener bester Kunde werde. Aber ich glaube, das wäre etwas, eigentlich müsste ich dafür wahrscheinlich noch ein paar erfolgreiche Jahre im Business haben, weil ich glaube, es ist echt schwer, damit dann dauerhaft wirtschaftlich tragfähig Geld zu verdienen.
Das kann gut sein. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke dir, Dennis. Vielen lieben Dank für die offenen Insights zu dir und natürlich auch zu Hermes. Ich glaube, jeder, der jetzt noch dabei ist und zuhört, hatte eine gute Zeit und hat was gelernt. Wir packen natürlich irgendwie dein LinkedIn-Profil und auch die Links zu Hermes unten mal in die Shownotes. Dann können die Leute, wenn sie jetzt fertig gehört haben, auch weitermachen.
Super gerne. Und vor allem ab jetzt immer mit Hermes versenden. Das ist das Wichtigste.
Stimmt, das auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Herzlichen Dank an alle, die jetzt bisher zugehört haben. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr bis zum Schluss zuhört. Schreibt uns gerne einen Kommentar hier auf Spotify rein oder auf welcher Plattform ihr auch immer zuhört. Ich freue mich immer über Feedback zum Format im Gesamten. Seid kritisch. Sagt mir, was ihr hören wollt, wen ihr hören wollt und was man vielleicht anders machen kann. Je mehr ich von euch mitkriege, und das ist ja im Podcast-Format nicht ganz so leicht wie bei Social Media, umso besser ist es für mich. Also schickt mir das alles sehr, sehr gerne zu. Das Ganze hier ist ja nur möglich, weil ich natürlich mit Atreus hier auch kooperiere. Sprich, guckt euch gerne auch mal auf der Website atreus.de an, was wir dort so machen. Alles rund um das Thema Interim Management. Das heißt, wenn ihr gerade Themen im Unternehmen habt, wo ihr entweder einen Kompetenz- oder einen Ressourcenengpass habt und gerne da jemanden einfach für eine gewisse Zeit ins Unternehmen holt, um die Themen abzuarbeiten oder eben sich Expertise reinzuholen für einen gewissen Zeitraum, kommt auf mich zu. Ich kann euch sicherlich helfen oder euch den richtigen Kollegen, die richtige Kollegin bei mir intern vorstellen. Ich freue mich da auch auf jede Nachricht und vor allem aufs nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank.